Aber lass vorher noch so ein bisschen quatschen, weißt du, was ich meine? Dann kommt die Musik rein und so, weißt du? Und jetzt
gestartet.
Und dann. Ja, ja, ist okay, deswegen jetzt so schnell. Ja? Und jetzt können wir starten. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Was geht ab, Uli?
Was geht ab? Lang nicht mehr gehört, doch wir haben uns gehört, aber nicht mehr offiziell gehört.
Offiziell nicht, über die offiziellen Kanäle nicht. Wie geht's? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Qail to the Qal.
Qail to the Qaw. Qullin Qullik. Ja, herzlich willkommen an alle Zuhörer, Zuseher, Zuschauer, Zuriecher, Zuschmecker und Zufühler.
Okay.
Geht ab. Alle Sinne wollen wir versuchen zu bedienen.
Da war einer zu viel, der war cringe, Alter.
Welcher? Zuschmecker?
Der letzte, das Zufühler.
Bruder, wenn du uns nicht fühlst, dann mach lieber aus. Ja.
Und wie läuft's? Corona, technisch.
Siehst du an meinen Haaren?
Siehst du an meinen Haaren?
Ja, du hast so diese selbstgemachte Frisur oder Selbstmachtfrisur. Ganz einfach. Steht dir sehr gut. Mashallah.
Sag Mashallah, Bruder.
Und Allahumma barik. und ich habe die. Der Friseur hat seit 4 Wochen zu Frisur.
Der hat sich das Leben genommen.
Genau. Also,
ich hätte nie gedacht, dass irgendwann mal das Thema Friseur so an Bedeutung gewinnt.
Ja, Bruder.
Wenn man Haare schneidet oder Haare schneiden lässt.
Aufgefallen ist in den ganzen Insta-Stories und diese ganzen Leute, die haben jetzt alle auf einmal Kappen an. Also, ja, ist auf jeden Fall ein bisschen cringy. Ich stehe zu meinem Wildwuchs und ja, es ist, wie es ist.
Ich bin einen umgekehrten Weg gegangen. Ich habe einfach gekürzt.
Bruder, wer kann, der kann.
So ist es. Ja, und sonst, wie geht's dir in dieser Phase? Hast du schon so Lagerkoller? Kommst du noch zurecht?
Ich komme zurecht, Bruder. Ich komme zu sehr zurecht. Irgendwie ist sehr viel zu tun. Ich arbeite von zu Hause. Es ist eigentlich der Alltag irgendwie nur auf zu Hause irgendwie reduziert. Aber bei mir hat sich dahingehend, also bei mir tritt irgendwie keine Langeweile an. Und die Zeit, die ich gespart habe mit Arbeitsweg und so, die verbringe ich irgendwie mit Gartenarbeit oder irgendwelchen anderen Hausarbeiten.
Läuft.
Ja.
Der Grill glüht.
Der Grill glüht, das Wetter ist schöner geworden, Bruder.
Aber heute ging, ne?
Heute war nicht so schön. Heute war ein bisschen mild und so ein bisschen gräulich, ein bisschen leicht regnerisch.
Bruder, ich schwör's dir, ne? Wir sind so richtige, also
Spießer geworden, oder?
Bruder, wir waren früher richtige Kanacken. Heute, ne? Weißt du, was ich heute gemacht habe? Ich habe einen Kräutergarten angelegt. Bruder, hättest du mir das vor 15 Jahren gesagt, du hast irgendwann mal einen Kräutergarten angelegt, ich hätte gesagt, hau ab, wer bin ich? Warum sollte ich? Wieso? Bruder, frischen Dill. Bruder, ich wusste vor 10 Jahren noch nicht mal, was Dill ist. Jetzt habe ich Dill angelegt, Alter.
Bruder, ich bin auch richtiger Spießer geworden. Ich habe meinen Gartentisch mit Teaköl eingeölt. Spießer-Alarm, aber was willst du machen?
Skü.
Ja, Teaköl. Ja, vor 10 Jahren wusste ich auch nicht, was Teaköl ist. Hat man ein bisschen mehr Respekt, ja.
Nein, ist so. Also ich, wenn ich immer dabei bin, so dran bin und dann so, nehme ich jetzt die Schaufel oder, warte, gib mir nochmal den Haken. Oh, nochmal ein bisschen Flüssigdünger. Ich brauche noch.
Ich gehe mal kurz in den Baumarkt und hole mir nochmal ein bisschen Startdünger.
Ja. Und dabei kann ich mir noch eine Unterlegscheibe, da fehlt mir noch eine für die Hollywood-Schaukel.
Und mir fehlen noch ein paar Gartenhandschuhe, die alten sind schon so schmutzig geworden.
Oh, Bruder, Alter.
Ja, so ist das. Aber wollen wir jetzt die Leute nicht mit unserem blöden Spießerkram langweilen? Wir haben einiges zu besprechen. Nicht so dramatisch vielleicht wie beim letzten Mal, aber dennoch nicht weniger interessant. vor kurzem, ich glaube vorgestern, kam diese Bild-Schlagzeile raus, die sich, ja, wie hat die sich genannt? Was ist das irgendwie gerade parat? Ich guck mal gerade.
Die hat sich genannt, irgendwie Kirchen geschlossen wegen Ramadan-Chaos. Oder sind die Kirchen geschlossen wegen Ramadan-Chaos?
Richtig. Nein, so, oder?
Ungefähr. Doch, irgendwie so. Ungefähr.
Ach, das schaut hier irgendwo. Genau, da steht Kirchen aus Sorge vor Ramadan-Chaos geschlossen. Ja, was denkst du, was fühlst du dabei, wenn du sowas liest?
Also ganz ehrlich, ne, so irgendwie gar nichts. Also es wundert nicht. Es ist so Alltag, es ist Standard. Es war ein bisschen überdeckt jetzt durch Corona, weil nochmal die Nachrichtenlandschaft sich so ein bisschen umorientiert hat und so sich komplett auf dieses Thema gestürzt hat. Oh, jetzt kommen die aber wieder zurück zum Alltag. Also Corona ist sozusagen die Corona. Berichterstattung ist somit beendet.
Ja, das stimmt. Ich finde aber, das stimmt. Also Corona ist damit erstmal so ein bisschen beendet und jetzt irgendwie versuchen wir irgendwie den Alltag wieder reinzubringen, so nach dem Motto. Und ich finde aber, hier hat wieder Bild so richtig ihre hässliche Fratze gezeigt, indem sie weitermacht, wie sie eigentlich bisher immer gemacht hat. Und man muss erinnern, vor Corona war eigentlich großes Thema hier in Deutschland Hanau. Und ja, da haben auch noch die Medien, ich glaube auch unter anderem die Bild, ich verfolge die Zeitung nicht, deswegen kann ich es jetzt nicht mit Gewissheit sagen, aber die haben dann alle so, oh, die bösen Rassisten und die bösen Nazis und so. Aber ich sage immer, da sind genau diese Schundblätter und diese Ekelszeitungen, die ihren Beitrag dazu geleistet haben. Ich will nicht sagen, die sind schuld, aber die leisten einen erheblichen Beitrag dazu, dass Rassismus in Deutschland ein großes Thema ist.
Also die spielen den Attentätern in die Hände. Also
auf jeden Fall.
Ja auch, also was heißt, vielleicht sind sie auf einer rechtlichen Ebene nicht schuldig, aber moralisch sind sie auf jeden Fall mitschuldig. Moralisch haben sie auf jeden Fall Blut an den Händen kleben. Rein rechtlich nicht, weil die weder zu einem Mord aufgerufen haben, noch haben sie den begangen. Aber sie leisten Vorschub. Sie leisten den Attentätern, spielen sie in die Hände, indem sie ihnen das geben, was sie brauchen. Ja. Diese ganzen Manifeste, die schreiben, die sind definitiv auch gefüllt mit Bildschlagzeilen. Muss man ganz klar sagen.
Und ich finde, wie gesagt, wir haben ja mehrere Themen. Das war ja einmal Hanau. Wir haben diesen Mordanschlag an diesen jungen Flüchtling in Celle vor kurzem. Auch von einem Mörder mit rechtsextremen Hintergrund. Wir haben davor gehabt
Halle.
Wir haben davor, AfD zieht in den Bundestag, AfD gewinnt immer mehr in der Politik.
Der Mord an Lübcke, an dem Stadtrat von Kassel.
Genau.
Der trächtige Mord.
Also wir reden hier von einer sehr kurzen Zeitspanne, wo richtig schlimme Ereignisse passiert sind, die Leute ja in Atem gehalten haben. Und dann ist mal irgendwie gefühlt ein Monat, zwei Ruhe, weil davor noch Hanau war und dann kam die ganze Corona-Krise und dann hauen die raus, Kirche aus Sorge vor Ramadan-Chaos geschlossen. Ich will das nur noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also was wollen die uns damit sagen? Also was ist, also da drüber steht erstmal, muss ich sagen, da drüber steht keine Corona-Lockerung für Gottes Häuser. Mhm. Und dann heißt es Kirchen aus Sorge vor Ramadan-Chaos geschlossen. Also ich verstehe darunter, dass man uns Muslimen so gesehen die Schuld geben will, dass die Kirchen nicht geöffnet werden, weil man Angst vor Ramadan-Chaos hat. Ja. Dann sagt man auch, wir können ja nicht nur die Kirchen aufmachen, deswegen bleiben die geschlossen, so wie alle anderen Gotteshäuser, also auch alle, damit auch alle Moscheen zubleiben. Und das ist, finde ich, schon ein bisschen Hetze. Ne? Also für Christen, die das dann lesen und denken so, wegen den Muslimen bleibt bei uns die Kirche zu und das irgendwie jetzt kurz nach Ostern, dem wichtigsten christlichen Fest eigentlich, also vor Weihnachten sogar das wichtigste christliche Fest. Also man sagt, also man hat zwei Aussagen. Erstmal sagen die Muslime sind, sagen die den Christen so gesehen, die Muslime sind schuld, warum eure Kirchen zubleiben. Die zweite Aussage ist, dass sie auch ja, indirekt sagen, ja, die Bundesregierung traut sich nicht, nur die Moscheen zuzumachen. Also ich finde das auch so eine Aussage, die so nebenbei schwebt oder mitschwingt.
Ja, also da muss ich auch sagen, die Moscheen haben ja auch von alleine geschlossen. Also die großen Verbände und die ganzen kleinen Moscheen, die sind ja diese Schritte von alleine gegangen. Also die haben ja gar nicht darauf gewartet, bis irgendwie vom Staat irgendein Erlass gekommen ist oder von den Ländern oder von den Kommunen. Die haben von sich aus, weil die ganz genau wissen, dass in Moscheen, da gehen auch wirklich Menschen hin. Also da sind auch ein paar Leute mehr drin als zweimal im Jahr zu Ostern und zu Heiligabend. Da gehen zu den Freitagsgebeten, sind da im Durchschnitt 400 bis 500 Leute. Und ja, die haben diesen Schritt von alleine gegangen. Und dieser Bericht, der sagt ja nichts anderes. Lieber Durchschnittsallmann. Normalerweise bist du das ganze Jahr gottlos. Aber zweimal im Jahr willst du dieses Vergnügen haben. Und selbst das hat der Kümmel dir genommen.
Ja, also ich würde jetzt nicht so verallgemeinern, dass Kirchen kaum jemand besucht. Ich würde schon sagen, relativ gesehen sind es weniger als Moscheen, auf jeden Fall. Moscheen werden definitiv in Relation mehr besucht. Aber Kirchen jetzt im Allgemeinen, weiß ich nicht, werden schon besucht. Also es gibt ja alleine jetzt zum Beispiel, was ich kenne, baptistische Kirchen oder so, ja auch immer Rappelsvoll.
Ja, klar, aber das sind ja...
Und es gibt auch viele Ecken in Deutschland, die noch so ein bisschen anders drauf ticken, als jetzt bei uns hier in diesem urbanen NRW, ländlichen
Gegenden. Im Großen und Ganzen neigt der Durchschnittsdeutsche Christ zum, wer ist nochmal, zum zweijährlichen Gottesdienst. Also zweimal im Jahr holt man den guten Anzug raus und geht in die Kirche. Das ist, weil wir leben in einer Gesellschaft halt nicht religiös.
Ich habe da eine lustige Geschichte. Also wie gesagt, ich halte jetzt ein bisschen die Fahne für die Christen hoch einfach, weil...
Nein, also ich reiße die Fahne ja nicht runter. Mir geht's ja nur darum, dass Religion im Alltag ja eine untergeordnete Rolle spielt.
Bei Muslimen aber auch nicht anders.
Klar, definitiv. Aber im Durchschnitt, also im Durchschnitt zur christlichen Gesamtgesellschaft, sieht das nochmal ein bisschen anders aus.
Also wie gesagt, im relativen Vergleich, wenn man sieht, wie viele Muslime in Deutschland leben und wie viele in die Moscheen gehen und umgekehrt und wie viele Christen, also bekennende Christen in die Kirchen gehen, würde ich auch sagen, im relativen Vergleich sind es mehr Muslime. Aber dennoch gibt es viele, die auch total verballert sind und nichts interessiert. Ich hatte jetzt vor kurzem, richtig lustig, habe ich einen Verantwortlichen aus unserer Moschee hier bei uns getroffen und der meinte zu mir, dass an dem, das war jetzt irgendwie vorgestern, und der meinte, dass so ein Pärchen gekommen ist und in der Moschee beten wollte. Und der meinte, haben die nichts mitbekommen oder was ist denn los? Also so vorgestern.
Also Muslime oder was? Oder waren das Christen, die in der Moschee beten?
Ja, die wollten irgendein Gebet halt in der Moschee verrichten und dachten, komm, wir gehen in die Moschee, so nach 5, 6, 8 Wochen Corona.
Okay.
So nur das dazu, wie oft die...
Cinderella.
Was ist Cinderella? Wie oft sich Muslime in die Moschee begeben und wie das Interesse auch so für die Moscheen ist. Aber ich gebe dir schon recht. Wir sind jetzt ein bisschen vom Thema abgewichen mit der...
Aber im Großen und Ganzen ist das Ziel von der Bild-Zeitung einfach nur wieder so ein Keil zu setzen. Nach Hanau, da war jetzt mal zu lange ruhig, es wurde mal zu wenig auf Kanaken rumgedroschen, Shisha-Bars haben zu, denen kann man nichts mehr unter die, wie heißt nochmal, Familienclans sind gerade alle zu Hause, sind von Ausgangssperre auch betroffen. Da muss der kleine süße Nazi-Schreiberling bei der Bild-Zeitung mal wieder, wie heißt nochmal?
Bleistiftspitzen.
Ja.
Ja, das ist sehr interessant, weil du das sagst, weil ich fand genau ein positiver Effekt von dieser Corona ist echt, dass die Gesellschaft eigentlich so ein bisschen zusammenwächst. Also es gab jetzt in den letzten Wochen kein ihr und wir und die Armen, die sind schuld oder so. Man war einfach so geschlossen. Wir leben in einer Krise. Wir müssen jetzt alle zusammen gucken, wie wir da rauskommen und wie wir vorgehen. Und das war eigentlich sehr solidarisch und man ist irgendwie so zusammengerückt als Gesellschaft. Also egal welcher Couleur, welcher Religion, was weiß ich, hat jetzt zu Corona interessiert das keinen, ob du jetzt Corona macht ja nicht Halt vor Muslimen oder Christen oder Atheisten oder
ja,
so.
Ja.
Und das fand ich eigentlich sehr schön. Also da hat man in den letzten Wochen echt so ein Zusammenrücken gespürt und dann kommt wieder Bild und will wieder den Keil zwischen die Leute schieben.
Ist auch so mit welcher Begründung gab es denn irgendwo, wie heißt nochmal, irgendwo gibt es denn irgendwo Bewegungen, die jetzt so planen, in Ramadan jetzt wieder die Gotteshäuser zu stürmen und alle irgendwie mit Corona zu infizieren und oder wie gibt es da irgendeinen Hintergrund? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nur die Schlagzeile gelesen, ich habe gar nicht weitergelesen. Das hat mir ehrlich gesagt schon ausgereicht. Ich weiß ja, in der Bildzeitung steht ja auch nicht viel mehr als die Schlagzeile in der Regel.
In der Regel lesen die Leute auch nur die Schlagzeile. Also von daher ist auch eigentlich im Endeffekt egal, was da drunter steht, weil die Leute lesen auch nur die Schlagzeile und denken sich ihren Teil. Ich finde, also erstmal, ich gehe nie auf Bild.de. Das mache ich seit Jahren generell nicht. Also weder zum Sport, sonst irgendwas lesen. Also ich finde das abartig und würde es jedem abraten, der sowas macht.
Ich wollte mal drauf gehen, aber dann hat mein Adblocker, dann hat die Bild-Zeitung ist automatisch weggegangen wegen dem Adblocker, weil die so viel Werbung schalten, dass die gesagt haben, ja, schalten Sie jetzt Ihren Adblocker aus. Ich so, Alhamdulillah, ich wurde bewahrt.
Ja, das ist gut. Aber wie gesagt, ich finde gerade jetzt, wo wir drüber reden, fällt mir eigentlich auf, dass da eigentlich noch eine dritte Aussage in der Schlagzeile drin steht, und zwar Ramadan-Chaos. Also setzen Sie voraus, dass wir durch unseren Ramadan irgendwie ein Chaos lostreten würden.
Vor allem das Beste ist, Ramadan ist ja so voll der individuelle Gottesdienst, so weißt du, der eigentlich gar nicht, der theoretisch ja eigentlich gar keine Gemeinschaft benötigt. Nur der Aspekt aus Ramadan, der war schon immer gemeinschaftlich. Mhm. Aber so an sich, jeder fastet ja für sich alleine. Jetzt durch Corona heißt das ja nicht so, dass jetzt, weil die Moscheen sind zu, wir können jetzt nicht fasten. Bei den Kirchen ist das ja. Bei den christlichen Feiertagen ist ja so dieses Zusammenkommen zum Gottesdienst ist ja, ich glaube, macht ja die ganze Sache nochmal ein bisschen aus.
Ja, das ist es, aber du musst, wir sehen das so, aber wenn du als Nicht-Muslim und als Mensch, der mit wenig Muslimen irgendwie zu tun hat, das liest, denkst du, boah, ja, Ramadan-Chaos war jedes Jahr. Und das ist ja, die sind immer total chaotisch dabei. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, drei ekelhafte Botschaften da drin, das wollte ich nur nochmal irgendwie rauskristallisieren. Einmal, dass wir es schuld sind, zweimal, dass die Regierung zu schwach ist, um das so durchzusetzen, vor Angst vor uns Muslimen irgendwie, und drittens, dass wir chaosgetriebene Menschen sind. In so einem kleinen Satz, so heftig irgendwie, und ja.
Aber die haben sie ja auch wieder erreicht, die haben sie ja eigentlich erreicht, weil all den Muslimen läuft der Schaum vorm Mund, weißt du, jeder nimmt das irgendwie zu überernst, weißt du, teilt das und dann, ja, hier. Ich meine, ist klar, auf eine gewisse Art und Weise sollte man sich damit auseinandersetzen, aber man spielt den somit auch wieder in die Hände. Also wenn es jeder x-beliebige...
Deswegen, ich habe nur einen Screenshot bekommen und ich gehe generell nicht auf Bild.de, generell nicht, auf den Tod nicht. Hm. So, ich gehe auch nicht rein, um dann den Artikel dazu zu lesen. Und ich sehe gerade, das ist auch so ein Bild-Plus-Ding, also du müsstest sogar noch dafür zahlen.
Ach, merkst du dafür zahlen, um das zu lesen?
Ja, dann Bild kann Plus. Das schon nichts sein. Ja, aber siehst du mal, bei Bild Plus machen die ja nur die Sachen rein, die halt besonders interessant sind, ne, wo die Leute halt auch gewillt sind zu zahlen.
Die dann noch weniger Inhalt haben.
Ja.
Aber weißt du, was mich eigentlich mehr interessiert hat? Ich hatte nämlich einen größeren Screenshot gesehen, da war noch eine andere Schlagzeile darunter. Mit dem Berliner Prediger. Das hat mich eigentlich mehr interessiert.
Mhm. Das war, dass er da 18.000 Euro abgezockt hat. Also das war die Bild-Schlagzeile zumindest. Ich habe es tatsächlich gegoogelt und bin halt nicht auf Bild.de, bin auf irgendeinen anderen Zeitungsverlag gegangen, der vielleicht nicht unbedingt besser ist, aber zumindest, ich gehe nicht auf Bild.de. Ich mag die nicht. So, Punkt. Ja, also das Ding, was ich daraus gelesen habe, ist, dass sie dann eine Razzia bei ihm gemacht haben, aufgrund Verdachts von Veruntreuung von Corona-Hilfe. Er hat irgendwie Corona-Hilfe beantragt für Kleinunternehmen, hat irgendwie 18.000 Euro eingesackt und das wohl für die Moschee in Wedding genutzt oder so.
Aber gleichzeitig kassiert er Sozialhilfe. Also ist eigentlich erwerbslos.
Eigentlich erwerbslos, wie gesagt, aber das sind ja, muss man ja auch sagen, sind ja auch zweierlei Sachen. Wenn du jetzt als in deiner Rolle als Verein oder was weiß ich spielst, hat das ja nichts damit zu tun, dass du arbeitslos bist, wenn du jetzt also die Kohle für die Moschee einholst. Ist aber halt auch nicht erlaubt, weil es für Kleinunternehmen war und nicht für irgendwelche Vereine bzw. Moscheen. Deswegen die Razzia. Und dann ist aber halt dabei rausgekommen, dass er wohl mit seiner Frau irgendwie so einen Honighandel noch irgendwie betreibt. Und da ist so ein bisschen kassiert irgendwie Kohle vom Staat, so Hartz IV-mäßig oder so. Und holt irgendwie Gelder rein. Man weiß nicht genau, ob es für die Moschee oder für den Honighandel ist. Ist das ein riesen Kuddelmuddel? Und ich muss an der Stelle sagen, das gehört sich einem Vorbildsmuslim nicht.
Also einem Möchtegern-Vorbildsmuslim?
Nee, dieses Verhalten, also ich sage nicht, dass er ein Vorbildsmuslim ist, aber er versucht vielleicht einer zu sein. Ich sage nur, ein Muslim, der sich als vorbildlicher Muslim nach vorne stellt, gebührt so ein Verhalten nicht.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Also wenn ich arbeitslos bin, weißt du, und Hartz IV kassiere, ne? Dann versuche ich doch, also dann schaue ich doch, dass ich irgendwie, wenn ich Einnahmen haben sollte und schwarz arbeiten gehe oder was weiß ich was, oder irgendwie bei eBay Kleinanzeigen noch meine Socken verkaufe oder so, dann versuche ich das doch, dann beantrage ich doch nicht irgendwelche Staatshilfen dafür.
Ich verkaufe Sandalen, die bei Ramadan getragen worden sind.
Dann zeige ich doch nicht so, damit zeige ich doch, dass ich doch Einnahmen habe, oder?
Eigentlich schon, klar.
Wie dumm. Aber das ist sowieso, weißt du, das ist sowieso diese Gesellschaft zu verabscheuen und so alles gottlose Ungläubige, die in Jahannam kommen werden. Aber gleichzeitig deren Geld genießen, weißt du, sowohl Sozialhilfe als auch, wie heißt es nochmal?
Ja, aber da ist ja auch oft die Meinung dahinter, also man darf das, ne, weil das hier Dar al-Kufr ist. Und genau. Also im Gebiet der Ungläubigen und das, oder auch eigentlich mehr damit gesagt, im Gebiet unserer Feinde. Also das ist eigentlich so, was sinngemäß genau dahinter steckt.
Voll unlogisch eigentlich, so das Geld der Feinde zu nehmen.
Ja, ja, du schadest ja denen damit, deswegen darfst du es ja nehmen. Also das ist der Gedanke, ja, aber der Gedanke, also das ist behindert, also bescheuert, diese Denkweise. Aber die Struktur dahinter ist, dass man in wir und ihr denkt, also wir Muslime gegen alle anderen sind unsere Feinde. Und die unsere Feinde sind, wenn wir, also stehen wir eigentlich fast grundsätzlich im Kriegs, also wir sehen die als Feinde, also nicht als neutral oder Freund, sondern Feinde. Und da sind wir halt im Kriegszustand und wir versuchen, denen immer zu schaden. Und wenn wir deren Geld nehmen, dann mindern wir deren Vermögen und schaden den Feind dabei. Was wiederum gut ist, weil dem Feind schaden, tut man ja Gutes mit.
Auf jeden Fall unlogisch. Also geht nicht auf. Auf jeden Fall. Die Rechnung ist...
Ja, die Rechnung geht nicht auf, ist klar. Also wie gesagt, du kurbelst ja auch ein bisschen die Wirtschaft damit an. Also so.
Das hat weder Hand noch Fuß. Also... Sollte sich schämen. Das Einzige, wo ich mich echt gewundert habe, war, der Mann, der ist 46.
Krass.
Krass, ne? Ich hätte gedacht, der ist 35 oder so. Der hat es richtig gut gehalten, Alter.
Genau. Ich mal schauen, auch, Alter. Also, Honig, dass der ihn wohl nimmt, soll richtig gut sein. Ja.
Bruder, 46. Ich hab 46, danach habe ich gar nicht mehr weitergelegt. Wieso ist der 46? Warum ist der 46? Wie macht der das?
Er sieht aus wie Massivs Vater.
Wie Massivs kleiner Bruder sieht der aus, was für ein Vater.
Stimmt, oder?
Ja, vielleicht ist er ja Massivs kleiner Bruder. Aber wirklich, jetzt ernsthaft, ne? Der sieht echt voll aus wie Massiv.
Ich schwör's ja, der sieht aus, als würde das irgendwie mit dem verwandt werden. Als ob Massiv so voller Celebrity-Prediger wäre.
Gerüchte besagen, dass...
Und beide auch aus Wedding, ne? Also.
Ja. Also Gerüchte besagen, dass er das Stunt-Double von Massiv ist. Also als Massiv in den Kopf geschossen wurde bei der letzten Staffel von 4 Blocks, hat er das gespielt.
Ich habe gehört, er wollte das spielen, aber weil dann Amara angerannt kommt und ihn angefasst hätte, hat er gesagt, nee, haram mache ich nicht.
Er hat versucht, das Drehbuch umzuschreiben, dass Amara in dieser Szene einen Niqab trägt, aber... Wegen dem Burka-Verbot in Berlin wurde das dann nicht erlaubt.
Ja, auf jeden Fall skurril der Kollege. Und, aber die Kohle wurde eingesackt, auch noch gefunden, weil die da echt sehr schnell reagiert haben. Also die ganze Kohle.
Ja, ja. Nee, aber die haben gesagt, die haben noch Küchengeräte. Ich habe noch in irgendeinem Artikel habe ich gelesen, die haben noch Küchengeräte mitgenommen, die von dem Geld gekauft wurden. Hat der sich erstmal schön einen Thermomix gegönnt?
Oder Ramadan steht an, Suppe, dies, das.
Zu wild.
Kann man viele leckere Sachen machen oder schnell einfach Iftar, Sahur vorbereiten. Thermomix?
Der, wie heißt noch, der Salafi von heute? Das gehört zum Repertoire.
Thermomix ist bitter. Oder früher hatten ja auch keine Thermomix. Da haben die mit so, ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland heißt, diese so reinklopfen.
Bei uns sagt man den Blas.
Ja, aber auf Deutsch weiß ich nicht. Ja, Bruder. Aber Ramadan. Da gab es noch so eine andere Schlagzeile. Auch über Ramadan. Und zwar, da hat sich jeder dazu geäußert. Und zwar, dass Ramadan wegen Corona ausfällt. Und was das für ein
Blödsinn ist. Die Leute waren auch voll verwirrt. Die haben gesagt, was? So vielleicht so insgeheim so, ja, Ramadan fällt dieses Jahr aus. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Und Winterfasten.
Was? Wie? Ramadan fällt aus, wie? Kann doch nicht sein. Und dann so schnell zum Imam rennen und sagen, ey, die haben gesagt, Ramadan fällt aus. Was ist das?
Ja, alle so schnell, bitte sagt, das stimmt. Nee, aber ich fand aber die Reaktion, also ich weiß nicht, wie viele Aussagen es dazu gab. Ich habe nur die eine Aussage vom Tagesspiegel, glaube ich, gelesen, dass da der Mufti von Al-Azhar wohl gesagt hat, dass wegen Corona eventuell der Ramadan verschoben wird. Und darauf haben sich sehr viele irgendwelche komischen Theorien aufgebaut.
Ich glaube, der hat das noch nicht mal so gesagt, sondern die haben gesagt, die ziehen in den Weg und die sind in intensivem Austausch mit der WHO, wie die Sachlage zu beurteilen ist.
Genau, das stand im Artikel, aber die Schlagzeile war eine andere und da kommen wir wieder zum Thema. Die Leute lesen nur die Schlagzeile. In der Schlagzeile steht, wegen Corona fällt Ramadan aus oder sowas oder wird verschoben oder irgendwie so. Und alle lesen natürlich nur die Schlagzeile und machen dann einmal auf neunmal klug und da kommen irgendwelche klugen Sprüche wie, ja, Ramadan ist ein ganz normaler Monat und der fällt nicht aus. Ja, haben wir kapiert, aber damit war das Fasten gemeint. Dass andere sagen, was soll das, das geht doch nicht und bla. Und auf einmal ist wieder jeder Gelehrter und jeder Imam und was weiß ich. Und wie du gerade schon gesagt hast, eigentlich in dem Bericht stand ja was anderes drin. Also ich finde eigentlich das, was im Bericht drin stand, auch gar nicht verkehrt.
Da wurde ganz viel gefaselt. Weißt du, man hat da ganz viel durcheinander gebracht mit einmal diese Auskunft von der Al-Azhar. Hat man dann vermischt mit allgemeinen Sachen zu Ramadan im Islam und Pflege und Hygiene und dass der Prophet schon gesagt hat, wie man mit Pandemien umgeht und so. Man hat einfach so ganz viel genommen, so einen ganz großen Brei gerührt, hat den in den Topf geschmissen und hat darüber geschrieben, Ramadan wird abgesagt dieses Jahr, so, weißt du.
Ja. Ja, aber die haben ja den Azhar-Gelehrten da ja zitiert und der hat, was hat er gesagt? Er hat halt nur gesagt, die Azhar-Instanz tauscht sich mit dem Gesundheitsministerium Ägyptens aus und mit der WHO. Und wenn es da irgendwelche Bedenken gibt, dass das Fasten an Ramadan irgendwie schädlich für die Menschen wäre, dass man dann in Erwägung zieht, das Fasten an Ramadan zu verschieben. Und, oder das. Oder dass man es nachholen soll oder so. Ja, aber das ist ja das eine. Ich finde, ja, das ist ja kein, also ich finde diese, also natürlich war das eine sehr politische Aussage, aber trotzdem hat er ja nicht Unrecht. So, wie kann denn ein islamischer Theologe, wenn man es jetzt so, oder ein Islamwissenschaftler, denn einfach medizinische Urteile treffen? Das geht ja nicht. Ja,
das hat doch gar nichts mit medizinisches Urteil zu tun. Ich finde, es ist klar, Corona ist ein Virus, der greift hauptsächlich bei chronisch Kranken, bei Älteren, also bei auf jeden Fall Immunschwachen, greift er sozusagen die Lunge an. Dadurch kriegt man eine richtig starke Lungenentzündung und stirbt davon. So, das ist die eine Sache. Ramadan, was hat denn jetzt Ramadan damit zu tun? Ja, das Einzige, was diese Möchtegern-Instanzen machen können, ist zu sagen, wir empfehlen das und das und dies und jenes. Es sieht so aus, dass diese Krankheit diese Nebenwirkungen hat, wenn du weißt, dass du chronisch krank bist, dass du irgendeine Vorerkrankung hast oder dass du alt bist, dann empfehlen wir dir, das zu lassen. ich finde, mehr kann man nicht machen. Also man kann also verbieten, verschieben, so, ich finde, das geht nicht.
Ja, ich finde, das geht schon. Also für Ägypten, als Instanz in Ägypten, also für mich jetzt, also hat auch nicht mehr die Instanz, die es vielleicht mal in der muslimischen Welt war, aber das mal, sagen wir mal, dahingestellt. Aber für Ägypten und in anderen muslimischen Ländern gibt es nochmal Institutionen, die sowas ja regeln. Und das ist ja auch gut so, dass es sowas gibt im Großen und Ganzen.
Aber ich finde, da gibt es nichts zu regeln. Also ich finde, in dieser Sache gibt es einfach nichts zu regeln.
Aber genau das ist ja das Problem. Das ist ja das Problem, dass jeder sich als Experte auftut. Ich weiß es doch nicht. Ich bin auch kein Virologe. Ich bin kein...
Nein, aber das hat doch nichts mit... klar, ich kann ja auch nichts zu Virus kann ich ja nichts sagen.
Ich weiß es ja nicht. Aber was, wenn beispielsweise Virologen rausfinden, dass wenn man zum Beispiel fastet, das Immunsystem geschwächt ist und man irgendwie noch stärker... gefährdet ist, angesteckt zu werden. Und das ist so stark, dass man dringend davon abrät, zu fasten. So, und was jetzt? Sollen wir jetzt alle Muslime dran verrecken, nur weil wir jetzt Ramadan haben? So. Ich sage nicht, dass es so ist, aber ich finde es vernünftig, dass man sich, dass man Experten ranholt, sie fragt, wie sieht das aus? Gibt es da eine Beziehung zwischen Fasten und Corona? Wenn es sagt, nein, was höchstwahrscheinlich der Fall sein wird, dann ist ja okay, dann wird ja auch nichts verschoben oder irgendwie nachgeholt oder so. Aber dass es einen Austausch zwischen Islamwissenschaftlern und Virologen oder was weiß ich, Medizinern gibt, ist doch richtig so. Und dass dann Islamwissenschaftler oder Gelehrte, was auch immer, dann sagen, wir können da nichts zu sagen, wir werden das mit unserem Gesundheitsministerium und mit der WHO abklären und dann ein Urteil für uns fällen, finde ich ein sehr vernünftiger Vorgang.
Ja, ich muss ganz ehrlich, das sind Sachen so, das ist für mich so das ist so ganz normaler Menschenverstand, so, weißt du? Weißt du, das ist keine Sache, für die man Gelehrte braucht oder für die Gelehrte irgendeinem was sagen müssen. Das können die Mediziner einem sagen. Das und das und das ist Sache. Es könnte dazu kommen, dass zum Beispiel, wenn du fastest, dass du davon sterben kannst. Jetzt mal ganz plump gesagt, weißt du. Das kann mir ein Mediziner sagen, aber das muss mir kein Gelehrter sagen. Ein Gelehrter muss jetzt nicht sagen, Professor so und so hat gesagt, also unterlass das. Ja, aber das ist genau wie derselbe mit den Moscheen, weißt du, ja. Weißt du, alle wollten noch in die Moscheen, aber dann haben sie gesagt, ja, die Gelehrten haben gesagt. Und dann so, ja, okay, jetzt haben die Gelehrten gesagt. Wofür? Ich brauche keinen Gelehrten, der mir sagen muss, geh nicht in die Moschee, weil du andere Menschen anstecken kannst.
Ja, aber das ist ja ein anderes Thema wieder. Braucht man eine Instanz überhaupt? Sind wir so unmündig, dass wir ständig immer irgendwen brauchen, der mir sagt, ob ich nach rechts oder links gehen soll? Das ist die eine Frage. Aber die andere Frage, sind ja gesetzte Strukturen ja in Ägypten ja da. Also was ich ja nur an dem, wie gesagt, das eine kann man ja auch kritisieren, definitiv bin ich auch voll bei dir, aber die Instanz gibt es ja in Ägypten und die funktioniert ja auch so, wie in allen anderen muslimischen Ländern auch, wie es in der Türkei die Diyanet gibt, wenn die sagen, guckt alle nach links, gucken alle nach links. Was weiß ich, in Marokko gibt es ja auch so eine Instanz, etc., etc. Es gibt halt solche Instanzen und hier in Deutschland oder in Europa laufen die einfach hin und her und hören, jeder hört irgendeinem Gelehrten zu. Ob das so richtig ist, finde ich auch nicht so 100% gelungen. Ja. Aber also das finde ich halt, das ist ja wieder, steht ja auf einem anderen Blatt.
Ja. Ich will diese Instanzen auch gar nicht, also ich will deren Berechtigung nicht absprechen, aber es gibt Fragen, da interessiert das nicht, weißt du? Wenn ich jetzt auf Kredit ein Haus kaufen will oder so, weißt du, dann kann ich fragen für mein persönliches, individuelles, wäre es nochmal mir etwas Individuelles sagen lassen, aber das sind so Sachen.
Ja, aber da sagst du so, weißt du, viele sind sehr unbeholfen. Die brauchen leider so eine Leitung. Das eine Problem ist, ich finde, da beißt sich ja die Katze selber in den Schwanz. Das eine Ding ist, dass die Leute so ungebildet in dem Thema sind und so unbeholfen, dass die unbedingt so eine Sicherheit brauchen, die denen sagt, wo es lang geht. Andererseits wieder wird das ja instrumentalisiert für politische und Machtzwecke, dass man genau solche Instanzen aufbaut und die so lenkt, wie man die will, weil man das Volk einfach lenken möchte. Also da sind so zwei Interessensdinger, jeder zieht da so seine Vorteile raus. Der dumme Mensch oder der ungebildete Mensch denkt sich, ich muss mich um nichts kümmern, ich muss auch nichts irgendwie für mich selber irgendwie klären. Ich frage, wenn der Ja sagt, ist Ja, wenn der Nein sagt, ist Nein. Versucht, seine eigene Verantwortung einfach abzugeben. Und die anderen denken, okay, cool, wenn ihr uns alle zuhört, dann nutzen wir das halt für unsere Ziele aus. Und das ist
ja blöd.
Definitiv. Also ist für mich schwierig, gelungen. Schwierig. Sehr schwierig.
Deswegen hat auch dieser Beitrag, ich habe den gelesen, ich habe das gelesen, habe ich mir, oh, erstmal so voll journalistischer, voll der Müll, weil man da einfach ganz, ganz viel unter einer Haube getan hat, um dann mit einem Titel, um dann mit einer Schlagzeile irgendwie rauszurücken. Und auf der anderen Seite, die Reaktion fand ich auch so ein bisschen crazy, dass die Leute dann rumgerannt sind und sich irgendwie stimmt das? Wie dumm bist du, dass du überhaupt fragst, ob das stimmt? Was für ein stimmt das? Reflektier doch mal ein bisschen schalt doch mal ein bisschen deinen Kopf ein. Sag doch
nicht, dass die Leute dumm sind.
die haben schon teilweise die Kontrolle über ihr Leben verloren.
Das auch. Ja, aber wie gesagt, ich finde, es gibt so eine Bevölkerungsgruppe oder so eine gewisse Gruppe, wo man das vielleicht erwartet, die halt sehr ungebildet sind, die vielleicht Analphabeten sind. Gibt es ja auch viele, so ältere Leute, bla bla bla. Die sind sehr unbeholfen. So, ne? Aber ich finde so junge Menschen, die gebildet sind, etc. Aber das ist genau das Ding. Die beschäftigen sich das ganze Jahr nicht mit Ramadan und mit irgendwas. Und wenn dann Ramadan vor der Tür steht und sowas hören, denken, wow. Und dann kommen danach auch an Ramadan die Standardfragen. Darf man sich die Zähne putzen? Ist Zahnpasta, macht das mein Fasten kaputt? Bla, bla, bla. Ich verstehe nicht, wie man irgendwie 35 Jahre alt sein kann und immer noch diese Frage stellen. Also wo warst du die letzten 35 Jahre? wo warst du?
Ja, das ist, also, ist schon crazy. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Also diese alljährliche Diskussion sowieso, aber wenn sowas dazukommt, ne, dann so, das ist so richtig so resignieren. Also so sagen so, Leute, macht einfach.
Ja, das vielleicht können wir dann da schon irgendwie in Richtung Ramadan hinsteuern, der ja bald vor der Tür steht. Ist ja da ja auch die große Sorge der Menschen, dass sie kein Tarawih-Gebet in der Moschee verrichten können, weil die Moscheen geschlossen sind. Vielleicht erstmal für alle, die nicht wissen, was ein Tarawih-Gebet ist. Vielleicht hört ja der ein oder andere Nicht-Muslim zu. Oder ein Muslim, der noch nie Tarawih-Gebet hat, die soll es auch geben.
Unsere neuen Freunde, die Islamhasser, die hören jetzt zufällig erklären.
Genau. also es ist ein freiwilliges Gebet, was so stark den Ramadan-Alltag so in unserer modernen Welt bestimmt hat, dass man immer abends nach dem Essen sich in der Moschee trifft und sehr lange Gebete verrichtet und wo sehr viel Koran rezitiert wird. Das ist immer sehr schön eigentlich, weil man viele Leute sieht, die man immer kennt, man sieht sich fast täglich und es wird sehr lange Koran rezitiert und es gibt Menschen, die hören das sehr gerne, dazu zähle ich uns auch mal und wo das halt einfach sehr, sehr spirituell ist und wo wir uns daran immer erfreuen, dass das an Ramadan so passiert, in der Gemeinschaft. Ja, das dazu. Aber es ist nur ein freiwilliges Gebet. Also es ist kein Pflicht. Es ist auch ein Gebet, das aus der Wurzel, wo es herkommt, zu Zeiten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass es zu Hause gebetet wird, also gar nicht zusammen.
Ein Einzelgebet ist.
Genau,
ein Gemeinschaftsgebet ist.
Eigentlich einzeln zu Hause, was später schon verändert wurde, also dass man es machen kann, steht außer Frage, aber im Kern ist es eigentlich schon Einzelgebet, dass man zu Hause betet und die Leute heulen rum, weil sie es nicht beten können.
Und das gemeinsame Tarawih-Gebet ist eigentlich eine Bid'a.
Eigentlich eine Bid'a, ja. Also was heißt, ist eine Bid'a? Es gibt ja verschiedene
Arten von Bid'a. Ja.
Es gibt ja Halal Bid'a, Haram Bid'a,
Mubah Bid'a. Eine Bid'a eingeführt von Umar ibn al-Khattab, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege.
Ja, ich glaube auch. Ja. Er hat es dann initialisiert, in der Moschee gemeinsam zu beten. und da stellt man sich, da muss man sich zum Beispiel die Frage stellen, warum heult keiner rum, ich kann kein Fajr in Ramadan in der Moschee beten. Heulen nur alle rum, wenn wir beten
können. Oh mein Gott, ich kann kein Pflichtgebet in der Moschee beten.
Das interessiert keinen. Ja, finde ich ein bisschen crazy, aber gut.
Ja, aber mal abgesehen davon, also vielleicht sollten wir so langsam so immer ein bisschen was Positives. Also ich
muss auf jeden Fall.
Ich gehe gerade voll ab, so auf mich selber, so die ganze Zeit, so, wenn wir da so voll auf die Nerven gehen, wie die Leute mit dem Thema umgehen, so weißt du. Ja. Nee, aber im Allgemeinen gebe ich dir recht, das Tarawih-Gebet ist ein freiwilliges Gebet. Und also es ist kein, Genau, und es ist kein, wie es nochmal, es wird nicht in der Gemeinschaft, eigentlich nicht in der Gemeinschaft gebetet, weil es später erst eingeführt wurde. Mhm. Aber du hast die schönen Aspekte ja auch schon angesprochen, dass man sich getroffen hat täglich, dass die Moschee so diesen, also auch diesen, schon vom Iftar an so größtenteils ja Leute dann, das Fastenbrechen dort vollzogen haben und halt sich dann von da aus dann noch ein bisschen zusammengesetzt und dann irgendwann gemeinsam das Tarawih gebetet haben. Im Allgemeinen, also ist das ja eine, irgendwie nicht zu vergleichen so mit dem sonstigen Alltag. So. Eigentlich, man fastet, ja. man ist so...
Ja, das hat ja viele Aspekte. Man dreht ja auch einmal ganze Zeitstrukturen um. Also man isst sehr spät, ne? Weil man dann erst jetzt im Sommer, keine Ahnung, 9 Uhr, wird es dann so Fastenbrechen sein ungefähr, plus minus. Und dann geht man irgendwie anderthalb Stunden später in die Moschee, also dann irgendwie gegen 10, 10.30 Uhr. Und betet irgendwie abends so um 10.30 Uhr, wo man vielleicht im Alltag ja schon sich irgendwie Richtung Bett macht oder so, geht man da erst raus und geht dann irgendwie beten und trifft andere Leute. Es wird spät, man geht spät schlafen, man steht früh auf. Es hat so eine ganz andere Atmosphäre. Also man wird so total rausgeholt aus seinem Alltag eigentlich. Und ich glaube, das ist das Schöne. Und man verbringt dann halt eine außergewöhnliche Zeit und das in einem sehr friedlichen und sehr schönen Umfeld eigentlich. So, man verbringt Zeit mit dem Koran, man fastet, man versucht wenig zu streiten, wenig Ärger, wenig Blödsinn zu erzählen, wenig schlechte Worte in den Mund zu nehmen, etc., etc., etc. Und ich glaube, das macht halt einfach, wenn man das wirklich mal 30 Tage macht, das macht halt, sollte zumindest mit einem was gemacht haben. Und es ist immer rückblickend, obwohl es halt währenddessen ja auch schon sehr hart sein kann, also ich glaube, wenn man was anderes behauptet, ist man ein besonderer Mensch.
Nein. Eine kann erzählen. Kann sein, dass vielleicht der eine ein bisschen besser damit umgeht, der andere nicht so, aber im Großen und Ganzen ist das schon hart für jeden.
Klar, es
kann mir keiner erzählen, so juhu, so um kurz vor Iftar, so yay, ich bin hier gerade in meiner besten Phase des Lebens, lass uns noch kurz eine Runde Schach spielen und dabei joggen.
Ja, also wie gesagt, deswegen, aber es ist halt immer meistens halt rückblickend oder auch währenddessen so, ist das halt eine besondere Atmosphäre. Und ich glaube, das ist sehr schön. Aber sag mal, wie willst du oder hast du dir was vorgenommen für dieses Jahr Ramadan? Wird ja auch ein außergewöhnlicher Ramadan wegen Corona. Gibt es da, hast du irgendwas im Kopf, irgendwelche Vorbereitungen, irgendwelche Ziele?
Also ich sag mal so,
positive Vibes,
Bro. Ich gehe den Ramadan genauso an, wie ich die Rel und Kral Podcasts angehe. Ich bereite mich nicht vor. Die ersten zwei Tage wird dann richtig abgelost, weil man dabei ist, seinen Körper so umzustellen und dann geht's rüber. Aber so im Großen und Ganzen, ich muss dir ganz ehrlich sagen, so das Übliche, man nimmt sich vor, so ein bisschen mal runterzukommen, was Alhamdulillah jetzt durch Corona einem nochmal ein bisschen erleichtert wird. Man nimmt sich vor, so ein bisschen mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Halt solche, diese Standards, also. Ich habe jetzt keine Version, also ich wollte mal noch ein Puzzle fertig machen, das 5000 Stück Teile Puzzle wollte ich jetzt noch fertig machen, während des
Ramadan. Das sind natürlich ganz, ganz tolle Eigenschaften, die
euch auch. Von Hasbro. Ne, Ravensburger haben wir mal Puzzle gemacht, ne?
Ja, Ravensburger, ja.
Ja. So ein Iftar-Tisch, so einen gedeckten Iftar-Tisch, 5000er Puzzle. Für die ganze Familie im Ramadan.
Also man kann seine Zeit besser verbringen.
Nee, oder so eine Moschee. Kennst du diese 3D-Puzzle? Ich baue eine Moschee aus einem 3D-Puzzle.
Die gibt's bestimmt, oder?
Dann beten wir da drinnen mit der Familie.
Aber darfst du nicht wegen Corona.
Ja.
Nee, aber ich, mal ernsthaft, hast du so irgendwie Tipps oder irgendwas so zum, was heißt Tipps, also wie soll man fasten, will ich gar nicht, aber so Sachen vielleicht, die mal, weil jetzt kommen ja andere Zeiten auf uns zu, dass man das also, wirklich irgendwie für sich nutzt.
Also ich würde von Gewohnheiten ablassen, wenn ich zum Beispiel, was ich immer mache ist, ich höre dann zum Beispiel auf Kaffee zu trinken. Ich habe normalerweise immer so meinen Standardkaffee, den ich morgens trinke und den lasse ich dann sein. Und das mache ich nicht nur mit solchen, mit Kaffee, das mache ich auch mit anderen Sachen, so Gewohnheiten, die ich normalerweise über das ganze Jahr eigentlich pflege, die unterlasse ich dann mal zu der Zeit und ersetze die durch irgendwie, dass ich mal ein bisschen Buch lese, dass ich mir ein bisschen,
ja? Habe ich mich gerade verhört, dass du unterlässt Pflege?
Nein. Ich unterlasse Gewohnheiten, die ich sonst pflege.
Also, okay. Ich pflege mich nicht mehr. Ich dusche einfach 30 Tage nicht mehr. Keine Zähne putzen.
Also ich bin kein indischer, wie heißt nochmal, kein indischer, wie heißen die nochmal?
Lass Maharaj, die anderen Leute in Ruhe wohnen.
Auf keinen Fall, Alter. Du hast ja damit angefangen.
Was denn? Du hast eben schon gegen Christen geschossen, jetzt gegen Inder, Alter. Was ist los mit dir heute? Hitler zum Frühstück gehabt oder was ist los?
Ja, auf jeden Fall. Also halt gewohnt. Also das ist das, was ich sonst immer mache, so mit Gewohnheiten. Also mit Gewohnheiten brechen. Mit so, was man sonst immer macht, so ein bisschen damit brechen und ein bisschen umstellen. Und anstatt eine Serie zu gucken, dass man sich ein Buch in der Hand nimmt.
Sollte man sich vornehmen.
Ja.
Ja, also wie gesagt, ich werde versuchen, Tarawih vielleicht auch so wirklich selber zu Hause zu beten. Ich habe es mir eigentlich immer so jedes Jahr so ein bisschen vorgenommen, halt nicht dieses Stoccato immer in die Moschee rennen, habe es aber nie wirklich immer gemacht. Also entweder war ich in der Moschee und zu Hause war ich dann irgendwie zu faul, um aufzustehen, ehrlich gesagt. Mhm. Oder habe dann irgendwie ja, das Abendgebet gemacht und dann irgendwie schnell nochmal 2 Rakat so und 2 Gebetseinheiten und dann so schlafen gegangen. Das versuche ich dieses Jahr dann anders zu machen, indem ich dann versuche, das irgendwie zu machen. Vielleicht kann man auch die Familie mit integrieren. Vielleicht ja wirklich sich auch noch mehr irgendwie mit dem Koran beschäftigen. Ich finde zum Beispiel mit Koran beschäftigen ist auch immer so eine gute Sache, wenn man sich wirklich nur so sehr gezielt, also ich mag generell nicht Stoccato-Sachen. Also das ist ja zum Beispiel, machen auch viele halt den ganzen Koran lesen. So, ist ja auch gut und so, aber für mich ist das so nicht das Wahre. Ich mag dieses so, ich habe jetzt einmal die Runde durch.
Ja.
Supi, also ich würde mir eher dann vielleicht irgendwas raussuchen, irgendeine Passage, irgendein Stück, wo ich sage, das ist sehr interessant, irgendwie beschäftigt mich das oder damit wollte ich mich schon immer beschäftigen und recherchiere und lese und höre mir dazu irgendwelche Vorträge vielleicht an oder Tafsir etc. etc. und versuche so in eine kleine Textpassage sehr tief einzusteigen und man kann sich da echt verlieren. Also jeder, der es noch nie gemacht hat,
ja, ist kann ja das auch. Ja mal. Also das andere ist ja einfach nur runterrattern und irgendwie 600 Seiten sich jeden Tag so irgendwie 20 Minuten was man am Ende den Koran zu Ende gelesen. Ich meine, wer es komplett verstanden hat, dem sei es gegönnt, aber ich finde es auch gut, dass man sich eher so mit so Kleinigkeiten, also mit so kleinen Sachen auseinandersetzt und dann so tiefer reingeht.
Mhm. Und als Tipp, also so meine Erfahrung ist, die kleinen Suren sind ja, birgen ja viel mehr Input hinter diesen kleinen Suren als die großen Suren. Also die großen Suren sind halt sehr groß, aber dafür halt auch sehr detailliert. Mhm. Die kleinen sind halt kompakt, aber da steckt immer sehr viel dahinter. Also man muss sich gar nicht irgendwie jetzt, ich packe jetzt die größte Suche raus und werde die irgendwie bearbeiten. Man kann sich alleine, ich glaube, mit Fatiha schon ziemlich lange beschäftigen. Man kann sich mit Ikhlas sehr lange beschäftigen, etc. Also das würde ich einfach gerne mal so in den Raum setzen, dass man sich das, wäre zum Beispiel ein Beispiel, was man sich vornehmen könnte.
Ja.
Ramadan 2020. Sonst versuche ich auch ernährungsmäßig das mit ein bisschen miteinander zu kombinieren. Nehme ich mir auch jedes Jahr vor, klappt aber auch jedes Jahr.
Das geht genau 6 Tage lang gut.
Aber ich bleibe dabei, ich versuche es jedes Jahr, das ist meine Tradition.
Ja. Weil inshallah, ich mache es auch jedes Jahr. Also wie gesagt, die ersten 6 Tage super. Aber sobald man eingeladen wird, was ja vielleicht dieses Jahr ausfällt, vielleicht schaffe ich es dieses Jahr, ja. Sobald man eingeladen wird, dann denkst du dir, boah, mein Gott, erstens, du bist gedrängt.
Kennst du das, wenn du so ganz Tag Hunger hattest und dann haust du dir nach dem Magen rein, dass er so ekelhaft das Gefühl
hat? Ja, du bist danach. Tot, du bist tot.
Nein, voll nicht gut.
Naja, du bist fertig. Ist ja auch nicht Sinn der Sache.
Ne? Ist auch nicht Sinn der Sache, aber bremst nicht mal. So, weißt, was
ich aber meine. Die andere Seite finde ich auch so ein bisschen so, kurzkettige Kohlenhydrate oder langkettige oder was weiß ich, so weißt du. Du bist so zu Ramadan, so bist voll der Ernährungswissenschaftler, so weißt du, weißt Bescheid über alles, weißt du.
Das ist immer der Weg
der Mitte. Aber wer es mag.
Ja. Das ist immer der Weg der Mitte. Ich find aber auch zum Beispiel mal so eine Fressorgie ist auch nicht verkehrt, weil besonders wenn man irgendwie eingeladen hat oder irgendwo eingeladen ist und man isst und es wird viel aufgetischt. Mhm. Und es ist auch, man kann auch so den Abend ganz schön verbringen. So, ne? Das ist ja auch sehr schön. Also mal kann man das auf jeden Fall machen, aber man soll es nicht zur Gewohnheit machen. Man muss halt so ein bisschen
ja.
der Gesundheit und der Sinnhaftigkeit des Ganzen irgendwie dann da auch Einhalt geben.
Ja. Machst du eigentlich Sport auch dann während Ramadan? Nee, oder?
Das hat auch nie geklappt. Also das habe ich mir auch so ja. immer so kurz vorm Iftar kommen, läufst du noch eine halbe Stunde und so. Erstmal
oh, bist du kurz durch, vorm
Iftar, bist du so fertig mit der Welt. Denkst du, ja. was für Laufen?
15 Stunden so voll den trockenen Mund, weißt du?
Das ist, weißt du noch, wo wir unterwegs waren und ich brauche nicht sagen, wo, und du zu mir meintest, lass zum Fischer irgendwie da ins Wasser gehen, also in den Fluss.
Ja.
Nee, ist klar, wir gehen Fajr beten und dann gehen wir ins Wasser. Ist klar, ob du morgens auf sowas Bock hast.
sowas kannst du auch nur in der Daula machen.
Echt, Alter. Wir sind ja immer direkt pennen gegangen. Was für ins Wasser, Alter. Jetzt hätte ich Wasser berührt, wäre ich gestorben, Alter. Wodurch? Ja. Ach, Alter. Nur mit voll warmem Wasser und dann willst du irgendwo da in den See gehen, Alter.
Ohne Wodu, Fajr zu beten, ne?
Bruder. Lieber ohne Wudu als gar nicht beten.
Ist immer eine Frage der Wesen.
Nein. Das gilt nicht. Also wenn sonst
Tayammum. Ich warte mal, bis kurz bevor Fajr rausgeht, dann sage ich, boah, jetzt habe ich keine Zeit mehr, Wudu zu machen. Schnell Tayammum und beten. Wow. Lifehack, Bruder. Ey, boah, das ist eine gute. Wir brauchen eine Rubrik so für islamische Lifehacks. Also, Tahramiyat-Lifehacks.
Nein, Bruder. Islam gibt es kein Tahramiyat, Bruder. Machst du so, Alter? Was ist los heute mit dir?
Bruder, ich habe gute Laune, Alter. Und du kommst mir die ganze Zeit mit Bildaktion, mit Ramadan fett aus. Weißt du?
Was hat das mit guter Laune zu tun?
Bruder, ich will einfach nur albern sein. Kennst du das nicht ab und zu? So, momentan ist auch alles viel zu ernst, weißt du? Du siehst immer nur Zahlen und so viele sind tot und so viele sind infiziert und boah, vorhin habe ich auch was Krasses, was einem so voll das Herz zerreißt. In Kanada ist in einem Altenheim, sind die Pflegerinnen aus Angst vor Corona einfach alle gegangen und haben die alten Leute da gelassen. Und als die das Altenheim da aufgemacht haben, sind 31 Menschen einfach gestorben und die anderen sind alles voll dehydriert, hatten nichts mehr zu essen, nichts mehr zu trinken.
Ah, oh, Bruder, hör mal auf.
Weißt du, was ich meine? Ja. Yeah. Du sagst auch die ganze Zeit irgendwelche Sachen, Alter.
Ja, aber ich sag doch nicht solche Sachen, Alter. Da kommt mir mit Menschen wurden einfach verrecken lassen, Alter. Was soll das? Der übertreibt direkt. So.
Oder?
Ich würde direkt mit irgendwelchen Kriegsgeschichten so. Der, guck mal, ist bla bla bla. Hör mal auf.
Ach ja.
Bruder, Weg der Mitte.
Und sonst? Und sonst?
Mein Vater wird dir sagen, umsonst hier wird nichts.
Umsonst.
Gibt nichts umsonst.
Gibt nichts, geht nichts.
Ja, Bruder, nee, sonst nicht viel. Ja, nicht viel.
Aber du hast recht, es fehlt viel an witzigen Sachen. Ja, es fehlt so also alles viel zu...
Aber ich verfolge das auch alles nicht, ehrlich gesagt. Ich verfolge diese
Corona. Am Anfang habe ich das schon so ein bisschen, aber dann hatte sie voll die Endzeitstimmung, so, weißt du? So, man hat so voll Angst gehabt. Ich habe dann gesagt, boah, habe ich genug Klopapier? Soll ich noch mal ein Paket holen gehen? Ich habe beim Nachbarn, ich wollte den Nachbarn überfallen, so Postkutschenraubmäßig, weißt du, einfach seinen Einkauf wegnehmen.
Muss ja jetzt den Leuten sagen, gib mir dein Portemonnaie oder ich komme dir näher. Oder ich verlasse die 1,5 Meter. Hier, nimm alles. Hier. Ja, oder?
Ja, ja. Nee, aber ansonsten geht immer weiter.
Immer weiter, Gastarbeiter. Oder vielleicht schon mal ein ganz anderes Kurzthema. Ich weiß nicht, ob es anschneiden soll. Du wirst mich wieder hängen und sagst, kommt er mir wieder mit so einem Thema? Macht er jetzt wieder so ein Fass auf? Das war nicht abgesprochen.
Soll ich's machen? Ich mache aus, ne? Ich mach Mikro aus. Nein, sag jetzt, was ist los?
Ich habe Angst vor dir. Du schlägst mich.
Sag, Bruder, sag.
Hey, Leute, der Summer schlägt mich immer nach dem Podcast. Wollte ich euch nur sagen.
Ich heiße Kehl, Alter. Ich heiße Kehl.
Alter, ich heiße nicht Kehl, Alter.
Bruder, ich krieg Morddrohungen, Alter.
Ja, und? Schick sie an mir weiter. Schick sie, leite sie einfach weiter. Ich hab,
Adresse ist im Kommentarfeld.
Dieser Kiel und Kael hat nicht funktioniert, Bruder. Also wir können so bleiben. Also der Podcast heißt
Kiel. Du machst Kael. Das doch kaputt, weißt du? Das ist genau dasselbe, wie, weißt du, wenn wir eine Bank überfallen würden und du einfach meinen Namen sagst, weißt du?
Nein, weil ich habe deinen Namen schon 20 Mal gesagt in diesem Podcast, von daher tut es eh nicht zur Sache. Und zweitens, die Leute können Kiel und Kael voneinander nicht trennen. So. Ich habe keine Lust ganz Zeit irgendwie. Wer ist Kiel,
das ist doch gut, das ist so dieses Insider-Ding, so voll geheim, organisationmäßig, so Illuminaten-mäßig.
Aber jetzt sag mal, was
wolltest du? Sogar die Illuminaten haben mir gesagt, hör auf damit, mach das nicht, Kiel und Kael. Nennt euch nicht Kiel und Kael. Sag mal jetzt, was wolltest du sagen? Sag mal.
Hilfe!
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 Nee, ich hatte im Namen von Kiel und Kael auf einen Post von Malcolm Music in Bezug auf Kanakische Welle irgendwie reagiert. Mhm. Und er hatte da irgendwie die Frage gestellt, ob das in Ordnung oder wer das Wort Kanake. Und ich sage es jetzt nur einmal aus Erklärungsgründen, jetzt nenne ich es K-Wort, sagen darf und wer nicht. Ich bin der Meinung, und das habe ich jetzt einfach mal so viel Kiel und Kael da reingeschrieben, dass es keiner nutzen darf.
Ja, schwieriges Thema, Bruder.
Das ist ja so, warum fängt ihr wieder damit an?
Nein, schwieriges Thema an sich auch. Inwiefern man das K-Wort, ich habe es jetzt schon tausendmal Kanake gesagt, inwiefern man das K-Wort sagen bitte. Darf.
Ne? K-Wort bitte.
Ja, aber inwiefern man das sagen darf und also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es nur diejenigen sagen, die es auch sind. Also das wäre für mich so. Das ist für mich so, das ist für mich Regel Nummer 1. Bei Regel Nummer 2, in der, dass es gar keiner sagt, schwierig.
Ja, aber guck mich mal an. Nee, das ist genau das Ding so. Okay, sagen jetzt nur die auch damit gemeint, also die Gruppe, meistens Leute wie wir aus dem südländischen arabisch-türkischen Raum, dürfen das nennen. So, dürfen das sagen, weil die ja damit so gemeint sind. So, das hat dazu geführt, dass das aktuell ja ein eigentlich sehr trendiges Wort ist. Es wird in der Rap-Musik stark genutzt, es wird aber auch auf YouTube etc. Viele, die irgendwie was zu sagen haben, sagen das halt sehr gerne. Okay, cool. Alles in Ordnung. Aber das führt dann dazu hin, dass zum Beispiel wie dieses gemischte Hack, kennst du das gemischte Hack? Das ist ja dieser eine Komiker, dieser Deutsche, so möchte
ja,
K-Wort-Typ, der nutzt das auch. Der sagt einfach eiskalt in die Kamera, ja, wenn ein Kanake zu mir kommt, denke ich mir, what,
Alter? Ja, klar, das Ding hat
ja, und das ist genau das ist das Ding. Es wird zum Normal, also es wird zu einem gewissen Standard so und dann wird es irgendwann mal halt so salonfähig und man darf es sagen, es ist cool, das zu sagen. Und dann wo machst du die Grenze hier, da der irgendwie einen Großuronkel aus einem Kanakenland hat, ups, dann darf das dann auf einmal sagen, so. Ist sehr schwierig. Also ich finde, aber das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist einfach, es ist sehr herablassend und es fördert ein Rassendenken oder rassistische Denkstrukturen.
So, und das ja, aber das ist, wenn es jemand herabwürdigend und herablassend nutzt, dann ist das ja das, wie du das beschreibst. Aber wenn zwei Jugendliche untereinander, die es auch sind, die Kanaken sind.
Ja, was ist denn mit Kanaken gemeint?
Ja, aber das ist doch so aus Eigenschutz hat man ja angefangen, dieses Wort sich selbst zu geben, so weißt du, weil man dieser Mehrheitsgesellschaft, die einen herablassend so beleidigt hat, gesagt hat, so nicht mit uns, genau, das ist ja nicht miteinander zu vergleichen, aber mit dem N-Wort ja nicht anders gewesen, dass dann Dunkelhäutige angefangen haben, sich das selbst zu geben, gesagt haben, so, wir nehmen euch dieses Recht, das Wort zu sagen.
Aber das ist ja, das finde ich gar nicht zu vergleichen. Also N-Wort.
Nein, das Wort, deswegen habe ich nein, am Anfang
aber
gesagt,
auch, das aber auch N-Wort. Und dem Bezug zu sagen, ja, die haben das gemacht, um das irgendwie das wegzunehmen, um das irgendwie cool zu machen, ist ja, die haben
nicht,
die waren ja.
Nee, das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, die machen das cool, sondern die haben das einfach, die verwehren den Leuten, das Wort zu sagen, indem die es selber nutzen.
Genau. Aber die haben es ja darauf, also die wurden ja so genannt und haben es dann unter sich genannt, um diese Wirkung der Beleidigung zu entkräften. Also wenn ich dich ganz Vollidiot nenne und du machst dieses Vollidiot, ist dann formal nicht mehr schlimm, weil du das ständig am Tag 50 Mal zu allen Leuten um dich herum sagst, dann verliert das so an Wert einfach. Und das haben die damit einen Versuch, aber die hatten auch keine andere Wahl. So. Und die wurden auch viel krasser damit beleidigt und unterdrückt etc. Deswegen finde ich das einfach dann, das auf das K-Wort zu übertragen, halt auch absolut nicht gerechtfertigt. Weil wir wurden nicht versklavt, so, weißt du mir jetzt so.
Nein, da, nein.
Deswegen habe ich ja gesagt, dass man uns gesagt hat, Kanacke hebt das auf. So.
Nein, deswegen habe ich ja vom eingehend ja auch gesagt, dass man das kein Vergleich miteinander ist. Dass die Wirkung und die Herkunft und die Art und Weise, wie diese Begriffe geprägt sind, unterschiedlich sind. Aber dass Jugendliche heutzutage so nennen, ist einfach. Ist auf einen Teil dahin zurückzuführen, bevor es jetzt in aller Munde gekommen ist und bevor diese ganze Deutschrap-Szene so groß geworden ist, hat es ja irgendwann Ende, Anfang der 90er haben ja türkische, marokkanische Jugendliche sich ja angefangen, dieses Wort selbst zu geben. Bevor es irgendwelche Aussiedler gab, bevor es irgendwelche Einwanderer aus dem Balkan gab, vor den Kriegen. Das ist die Generation, die Söhne und Töchter der Gastarbeiter, so weißt du. Die haben ja angefangen damit. Das ist ja heute ist ja noch das nur in aller Munde. Heute ist das ja schon so, Lifestyle, so eine Hip-Welle.
Ja, das ist so ein Lifestyle-Wort geworden. Das Wort
momentan benutzt. Aber ich sehe dieses Wort immer noch in dem Kontext dieser Gastarbeiter-Jungs, weißt du, dieser Gastarbeiter-Mädels. Weißt du, die hingekommen sind, die zu teilen auch in ganz kleinen Gruppen immer nur in der Schule, also wenig seinesgleichen und so hatten, so weißt du.
Weil genau, die wurden ja beleidigt mit sowas halt, ne? Also,
die haben das so ein bisschen umfunktioniert. So, wenn ich überlege, so diese ersten, wie heißt nochmal, so diese Kanaksprach und was weiß ich.
Kanaks was?
Diese Kanaksprache, so was hier Feld und sein Muglu so ein bisschen in seinem Buch damals auch, wie heißt nochmal, geprägt hat.
Ja, aber wie gesagt, ich finde, was zum Beispiel ähnliche Entwicklung gemacht hat, war ja das Wort Nafri. So, das war ja dann damals dadurch entstanden, dass die Polizei nordafrikanische Intensivtäter, so eine Gruppierung gemacht hat und die so genannt hat. Dann ist das ja irgendwann an die Presse gekommen. Das war ja ein internes Wort, das die genutzt haben, eigentlich für jegliche Art von Araber, also nicht nur Nordafrikanern, sondern von Marokko bis Irak waren es, glaube ich, alles. Ich glaube, Türken waren dann auch Nafris, inoffiziell. Naja, egal, das war halt so ein interner Begriff für eine Personengruppe, die sie halt so beschrieben haben. Und als das dann irgendwie in die Öffentlichkeit kam, war ja großes Geschrei, was auch richtig war. Und dann haben es viele Nordafrikaner oder nordafrikanisch stammende Menschen dann weiterhin genutzt und getragen und fanden es cool und wollten es cool machen und nennen es immer noch. Und ich finde das einfach nur so abartig. Lass es doch einfach.
Aber der Unterschied ist ja vom Kanaken zum Nafri ist ja, dass beim Nafri ist das ja also ein institutioneller Begriff, der so begründet wurde, also der so gegründet wurde, indem man Menschen, die aussehen wie Marokkaner, und Tunesier und Algerier, denen diesen Begriff sozusagen von institutioneller Seite intern gegeben hat. Genau wie Dönermorde.
Genau.
Dass die Leute sich selbst da, wie heißt nochmal. Und der Begriff Kanak ist für mich nochmal, hat nochmal eine ganz andere.
Ja, aber ich finde, das genau, also die Entwicklung, die so ein Wort macht, ist genau dieselbe. Man nimmt es auf, versucht es irgendwie cool zu machen und spielt damit und dann kommen viele irgendwie Hampelmänner, Comedians-Leute und ziehen es noch mehr in den Dreck und lachen und dann wird es so, wird's dann auf einmal Mainstream und dann kommt irgendeiner daher und sagt, hey, du bist auch so ein Nafri, hä? Und dann denkst du so, what, hast du mich gerade Nafri genannt, Alter? Aber das Problem ist ja dabei, das Problem, das ich dabei habe, ist einfach, ich würde mir wünschen, dass wenn man Menschen anspricht, egal welcher Art, Herkunft, Religion etc., dass man den in erster Linie als Mensch sieht. Also ich sehe kein Nafri, ich sehe kein N-Wort, ich sehe kein K-Wort, ich sehe kein, was weiß ich, Kartoffel, ich sehe keine Ahnung, die ganzen Begriffe, die es so auf dieser Welt gibt. Lass nur das zu Ende führen, bitte, ganz kurz. Wenn ich so in dieser Denkweise lebe und ständig Menschen sehe, auch wenn ich es vielleicht nicht ausspreche, lebe ich in so Gruppierungen, die vielleicht in rassistischen Zügen irgendwie zugehören, dass ich Menschen sehe, ah, guck mal, das ist ein Nafri, Ah, guck mal, das ist ein K-Wort. Ah, guck mal, das ist ein N-Wort. Guck mal, das ist so ein Typ. Wenn wir aufhören, solche Wörter zu nutzen, finde ich, fällt das so ein bisschen zurück, das Ganze. Und dass wir erstmal als Mensch sehen und nicht wo ich meine, wo der Mensch irgendwie herkommt oder in welcher ethnischen zuordne.
Aber das widerspricht unserer menschlichen Natur. Also der Mensch wird, also dieser Gedanke, dass ich einen Mensch als Menschen sehe, das wird nie sein. Auch das wird immer so sein, dass wir uns in selbst wenn wir uns dann nicht mehr über Rasse oder über Nation sehen, werden wir sehen, dann sagen, der gehört zu denen mit der großen Nase oder was weiß ich, weißt du, was ich meine? Wir können versuchen, die Gedanken und diese diskriminierenden Aspekte dahinter irgendwie auszulöschen, aber
ja, klar, definitiv. Also ich würde nicht sagen, dass das nie rausgehen kann, aber es ist sehr, 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 sehr schwer. Ich glaube, das ist halt in der Grundfunktion des Menschen ja drin und das war, glaube ich, auch oder ist lange Zeit bei den Menschen auch lebensnotwendig gewesen, dass man so unterteilt. Also, dass man, wenn man jemanden sieht, der anders aussieht, dann ist er gleichzeitig fremd und könnte eine Gefahr sein. Dass das lange so die Menschen getrieben haben, in einer anderen Welt, wo die Welt nicht so war, wie sie heute ist, sondern dass man in Familien, in Gruppierungen, in kleinen Dörfern gelebt hat und etc. etc. Aber wir leben nicht mehr in dieser Welt. So, einer, der anders aussieht, muss nicht unbedingt von weit hergekommen sein und ist höchst wahrscheinlich keine Gefahr für mich. Und deswegen brauche ich diese Denkstrukturen nicht mehr. Und ich glaube einfach, dass der Mensch intelligent genug ist, um andere Denkstrukturen für sich zu entwickeln, dass das Zeit braucht, klar. Aber wollen wir nicht schon damit anfangen, mit sowas, dass wir sonst solche Wörter einfach selber nicht sagen und dass wir uns selber, und das Nächste ist ja, dass andere uns damit ja herabsetzen. Also wenn die dich als Kanaken sehen, sehen die dich ja nicht als gleichwertigen Menschen, sondern die sehen dich als Mensch zweiter Klasse. Oder wenn die dich als N-Wort sehen, sehen die dich als Mensch zweiter Klasse. Und wenn wir uns das selber so geben und nennen, sind wir immer anders, aber anders auch schlechter anders. Und das finde ich halt immer sehr verwerflich einfach.
Ja, schwieriges Thema. Also, man kann es ehrlich sagen. Also da kann man stundenlang diskutieren, man wird nicht auf einen Nenner kommen. Also.
Ja, also wie gesagt, ich kann verstehen, dass das vielleicht viele cool finden oder dass das so kultig ist und so, alles schön und gut. Aber ja, es ist halt immer so mit der Diskriminierung, man muss selber dagegen vorgehen. Da kommt kein Held, kein weißer Held, der sagt, es ist verboten.
Ja, nee, also. Ich glaube, diese negativen Aspekte in dem Umgang miteinander. Ich glaube, wenn wir das schon hinkriegen, ne, also oder wenn, aber oder viel zu, das macht einen viel zu down, also weißt du, wenn man so überlegt, dann wieder so, weißt du, dass Menschen sterben mussten aufgrund von, weil die in einer Shisha-Bar gesessen haben und so, weißt du, dann kommt man ja wieder und dann kommt man wieder zurück genau auf diese Art von Denke und so, weißt du?
Ja. Ja, das ist das. Natürlich kann man immer sagen, ja, das ist, hat nie direkt damit zu tun, aber es ist ein Denkanstoß, der immer mitgeht. Ich finde es halt schwierig. Ich mag es auch nicht, wenn man mich Marokkaner nennt, nicht weil ich irgendwie nicht gerne, weil ich nicht zu meinen Wurzeln stehe oder so. Ich möchte einfach nicht in diese Schublade gesteckt. Ich möchte nicht Marokkaner sein in deinen Augen. Ich möchte dich sein in deinen Augen. So, weißt du? Und das gelingt. Oft gelingt nicht immer, aber wenn man so dafür einsteht, dann gelingt das auch und man vergisst, also die Menschen denken dann auch nicht mehr, wenn man da 2-3 Takte, dann fällt es ihm vielleicht schwer ein paar Mal, es nicht so zu sagen, aber irgendwann mal ist es weg und er sagt nicht, ja, du bist doch Marokkaner, weil der hat da schon 2-mal verbal von dir eine aufs Maul bekommen, wenn er das gesagt hat. Irgendwann bist du halt kein Marokkaner mehr für ihn. Punkt.
Oder das spricht es einfach nicht mehr aus.
Ja, am Anfang nicht, aber irgendwann mal ist es weg, weil der dann sich dran gewöhnt hat, weil das Wort ist der Denkanstoß. Das ist wie mit dem Kaffeetrinken aufhören. Du hörst auf, du denkst zwar jeden Tag dran, aber irgendwann mal, wenn du es richtig hart durchziehst, ist es halt weg, auch von den Gedanken.
Ja.
Dass ich deine Laune total runtergezogen habe.
Nein,
mach mal schnell einen Witz. Cool. Mach mal schnell einen Witz. Sag mal irgendwas Witziges. Komm.
Alles cool. Die Thematik ist so. Man ist selbst auch unentschlossen. Weißt du, ich poche ja nicht darauf, dass man diesen Begriff aussprechen soll, sondern ich möchte nicht, dass man mir das verbietet, so, weißt du, was ich meine? Weil mich prägt dieser Begriff. Irgendwo, ich hab damit etwas. Ich wurde damit diskriminiert, so, weißt du? Ich will mir das nicht nehmen lassen, so, weißt du, was ich meine?
Ja, aber...
So, das ist dieser Zwiespalt, so, weißt du?
Aber was willst du denn damit? Das ist doch ein Müllwort. Was willst du denn damit? Das ist so wie, darf ich jetzt nicht Arschloch sagen, weil mich die ganze Welt Arschloch genannt hat.
So. Nein, also, es ist schwierig. Deswegen sage ich schwierig, so, weißt du? Also, ich finde, das kann man... Deswegen, ich finde es nicht gut, aber auf der anderen Seite finde ich es auch wieder mit dem N-Wort. Wenn ein dunkelhäutiger Mensch das nutzen will, warum, dann will ich ihm das nicht nehmen, so, weißt du? Weil ich finde, er ist berechtigt, das zu sagen, weil er hat so eine richtig krasse Geschichte dahinter. Weil es gibt ja Leute, die sagen, ja, am besten nutzen wir das auch nicht mehr, weil wir ja
selbst... Finde ich auch. Ja. Also ich finde es auch. Also als schwarzer Mensch würde ich es auch nicht nutzen. Auch nicht empfehlen, weiter zu nutzen. Im Allgemeinen, ich finde diese Argumentation heute, zu sagen, ich nutze das und nur ich darf das nutzen, finde ich halt auch nicht cool.
Klar, hat auf jeden Fall seine Macken, aber ja, deswegen schwierig.
Ja, aber das ist auch zum Beispiel so ein Ding, ab wann ist man schwarz, ab wann nicht. Also ich habe schon mal jemanden angezeigt, weil er mir das N-Wort gesagt hat.
Ja, aber...
Ich habe auch Recht behalten, wegen Beleidigung und so. Das waren zwei Typen.
Mhm.
Der eine war schon im Knast, der hatte an dem Tag irgendwie Ausgang. Und der andere hat noch ein halbes Jahr drauf bekommen und der andere hat irgendwie eine fette Geldstrafe zahlen müssen. Nicht an mich.
Aber wussten die, was die da mit dem Wort aussprechen?
Ja, die haben mich beleidigt auf offener Straße. Ja. Die sind mich angegangen. Okay.
Ja klar, aber wussten die, ich meine, das N-Wort zu nutzen bei jemandem, der nicht dunkelhäutig ist, weißt du, was ich meine?
Ja, die haben mich Bastard und das N-Wort genannt. Und ja. N-Bastard. Also die haben mich, glaube ich, eher als Mischling irgendwie gesehen. Und also Bastard ist ja eigentlich für eine gemischte Hunderasse, wird das ja genutzt. Und nutzt man ja Menschen oder will man Menschen damit irgendwie beleidigen, die entweder unehelich sind oder halt meistens dann daher auch mit anderen fremden Völkern irgendwie zu tun hatte. Und das war deren Ding so irgendwie. Hatten da wohl auch schon andere Sachen irgendwie auf dem Kerbholzer, was das anging. Ich hatte auch damals meine Französischlehrerin in der Schule, die meinte zu mir, ja, hier, du hast dunkle Haut, du kommst aus Afrika, du hast krause Haar, für mich bist du ein Endpunkt. Hat mir so ins Gesicht gesagt, hat für mich Endpunkt les. Wie kannst du Seite 6 lesen zum Beispiel? Hatte ich auch voll Beef mit der. Aber ich würde mich jetzt gar nicht so krass als, keine Ahnung, ist mir auch egal. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin jetzt Schwarzer. Ich sag's auch nicht, auch Respekt vor anderen jetzt irgendwie. Ich sag's einfach nicht. Also ich will mich gar nicht.
Ja, ja, klar, sowieso.
Du weißt, was ich meine.
Ja.
Ich will mich auch gar nicht irgendwie dahin gehen, sagen, ich darf es sagen, ich darf es nicht sagen, ich will es gar nicht sagen. So, Punkt. Fertig.
Ja. Nee, also beim N-Wort ist das auch klar. Ich bin nicht betroffen, also ist das auch gar nicht für mich so das Thema, so, weißt du?
Aber bei K-Wort war das ist auch immer
Thema. Ich bin betroffen und ich will mir das, also Stand heute will ich mir das erstmal nicht nehmen lassen. Vielleicht sieht es in einer Woche anders aus, aber heute poche ich da drauf. Ich will es nutzen für mich selber und ich will nicht, dass jemand anders das nutzt.
Ja, so. Ich finde, das beste Beispiel ist einfach irgendwie eine andere Beleidigung zu nehmen, irgendwie Arschloch und dann sagst du, ja, darf mich keiner nennen, aber ich darf jeden, der auch ein Arschloch ist, auch so nennen. Ist voll bescheuert.
Was willst du? Nein, wenn ich mich selber so nenne, nicht andere so nenne, wenn ich mich selber so nenne. Wenn ich selber sage,
wenn ich selber Arschloch nenne.
Das ist doch das. Ja, das ja, okay, das ist ja nochmal eine ganz andere.
Das ist genau dasselbe. Das ist genau dasselbe.
Das ist nicht dasselbe. Du bist doof, kannst ja auch sagen.
Ja, warum sagst du das?
Ich bin doof. Aber Kanacke und Arschloch ist ja eine ganz andere, hat dann mal eine ganz andere. Ja. Ölauge ist ja nochmal wieder was ganz anderes. So, weißt du, was ich meine?
Ja, die Bedeutung ist vielleicht eine andere, aber es ist.
Nein, aber Arschloch ist ja einfach nur eine Beleidigung.
Ja. Ja, Ölauge ist, auch, Kanacke auch.
Nein, aber das ist eine rassistische Beleidigung.
Ja, Arschloch ist vielleicht keine rassistische Beleidigung, ist aber eine Beleidigung, das so.
Nee, klar, nein, aber. Die kommen aus demselben, die kommen noch nicht mal aus demselben Stand. Das ist was ganz anderes, das ist eine andere Thematik. Also jemanden als Arschloch, als was weiß ich, als Blödmann, Blödkopf oder was weiß ich zu bezeichnen, ist ja nochmal was ganz anderes.
Ja, ja, aber scheinbar jemand hat dich immer so genannt oder eine Gruppe hat dich immer so genannt.
Ja, aus irgendwelchen Gründen. Nein, aber Kanake ist ja aufgrund deiner Herkunft, aufgrund deines Aussehens, bist du ein Kanake.
Genau.
Also.
Das ist rassistisch, klar, aber es ist im Endeffekt eine Beleidigung. Also man sagt nicht Kanake, weil du so toll bist, sondern man sagt, weil du ein Kanake bist.
Weil man dich aufgrund deines Aussehens beleidigen genau. will. Aber wenn man dich als Arschloch bezeichnet, bezeichnet man das nicht aufgrund deiner Körperöffnung. Ja. So, weißt du, was ich meine?
Ja, ja, das ist keine rassistische Beleidigung. Ja, schon klar, ja. Ist aufgrund vielleicht deines Verhaltens oder sonst irgendwas. Aber es ist ja eine Beleidigung. Es ist, wenn dir jemand sagt, hey, du Kanake, dann meint er nicht zu dir, ey, du bist ein cooler Typ.
Sondern ja, klar. Und ich verstehe die Jungs, die dann hingehen und sie aufgrund dieser Tatsache sich sagen, so, weißt du was, ja, okay, wir finden uns damit ab, okay, wir sind Kanaken. Und wir verhalten uns so, wir machen jetzt genau das, was du willst.
Genau das ist es halt im Endeffekt. Die sagen dann im Endeffekt damit, wir sind die Unterhose der Gesellschaft und wir finden uns damit ab. So. Kann man machen, finde ich aber bescheuert.
Ja, sicher. Der andere Weg ist ja sich, wer ist nochmal? Der andere Weg ist ja sich abrackern bis zum geht nicht mehr. Da sind so viele soziale, da sind so viele Sachen dahinter. Weißt du? Schwierig, ja, schwierig. Man hat diesen Jungs ja auch die Existenz ja auch irgendwo genommen. Man hat denen die Existenzen genommen. Man kann denen nicht sagen, ja, die hätten ja einfach machen können. Die hätten ja einfach besser sein. Wir hätten ja einfach besser in der Schule sein können. Und dann hätten die es ja auch geschafft. Ich meine, das ist.
Ne? Definitiv. Also, wie gesagt, dass man. Das, wie gesagt, wenn du zu einem, viele Hauptschüler beispielsweise gehen und sagen, ja, ich bin sowieso Hauptschüler, ich werde es eh zu nichts bringen. Die haben noch nicht mal die Perspektive, weil denen das auch immer gesagt wird und finden sich damit ab. Die finden sich damit ab und sagen, ja, ist halt so. Obwohl das halt Bullshit ist. Du kannst mit Hauptschule auch alles Mögliche machen.
Kannst du, aber die Türen sind dir in der Regel verschlossen.
Genau.
Du kannst dich durchkämpfen, aber es fängt bei dir an, so weißt du, das ist auch, ich finde, das ist auch wieder so eine Phrase, so weißt du. So klar, natürlich, wir können alle, wir sind alle, wir stecken alle, in uns ist der Tiger, wir können alles werden.
Tiger sind wir. Ja, aber das ist, das, was ich sagen will, das ist ja einfach die Einstellung, die man dazu hat. Natürlich fällt es vielleicht dem einen schwer, dem anderen weniger schwer, aber es ist ja grundsätzlich sozusagen, ey, es ist gerade eine miese Lage, in der ich mich befinde, aber aus der kann ich mich rausboxen. Natürlich hört sich das wie eine Phrase an, aber es ist im Endeffekt so, du kannst nämlich nicht deine Umwelt ändern, du kannst halt nur dich ändern. Das geht nicht anders. Du kannst nicht hingehen und alle Rassisten abknallen. Das wird nicht funktionieren. Es wird immer Rassismus geben und es wird immer
Idioten. Da kommt wieder der Mensch, da kommt wieder der Mensch da in einem raus, weißt du? Weil nicht jeder die Möglichkeit hat, jeder hat nicht kognitiv, sowie körperlich, sowie von aus jeglicher Hinsicht die Möglichkeit, sich damit durchzukämpfen. Deswegen schafft es ein Hauptschüler ja auch selten. Einer von 100 schafft es dann doch irgendwie mit einem akademischen Abschluss da irgendwo zu enden.
Definitiv. Aber das ist ja das Ding. Das Ding ist aber, ich kann natürlich, wenn das jetzt irgendwelche Jungs oder Mädels sagen, die es sehr schwer haben, die aus welchen Gründen auch immer noch nie so jetzt so weit darüber reflektiert haben, um das nicht zu nutzen, das stelle ich ja gar nicht in Frage. Aber wenn ich dann als Podcast oder als Journalist oder als Comedian oder was weiß ich, irgendwie kulturstiftender, in der Öffentlichkeit stehender Mensch sowas nutze, dann setze ich das schon voraus, dass man das mitbringen sollte.
Ja, schwierig. Und
das nicht weiter zu fördern, sogar zu sagen, ja, das ist okay. Gemischtes Hack darf das sagen. Oder ich weiß gar nicht, wie dieser Typ da.
Nee, das sind zwei durch und durch Allmanns. Also die dürfen es auf jeden Fall nicht sagen. Das sind zwei, die dürfen es schon mal gar nicht sagen.
Ja,
also oder, das sind die Letzten, die das sagen dürfen.
Ist für mich wie diese Ethno-Comedy-Blödsinn, ohne jetzt wieder irgendwelche Leute zu nennen. Ganze Zeit drauf rumreiten, ist doch okay, Mann, Alter. Ist doch okay.
Ja, bei denen ist das ja auch nochmal wieder eine andere Geschichte, weil die machen es irgendwo um sich, wie heißt es nochmal, um sich diesen dem Hauptzuschauer in diesem Genre irgendwie anzubiedern und dem irgendwie so ein witziges Gefühl zu geben, doch legal über Kanaken lachen zu dürfen.
Ja.
Kayayana war einfach nur ein Weg, damit sich Hans Dieter über den Türken lustig machen kann.
Ja.
Ja, was guckst du, weißt du?
Ja, und dieser Bülent, wer ist der?
Bülent Ceylan? Bülent Ceylan, ja.
Der andere ist was anderes.
Wieder, ja, ich habe leider den falschen Namen ausgesprochen.
Ich musste auch denken.
Das ist auch wieder, weißt du, das ist auch wieder einfach nur ein der ist wie ein Schlüssel.
Ja.
Der ist wie ein Schlüssel für einen Hans Dieter, sich, wie heißt es nochmal, sich über die Alis und Aisches lustig zu machen.
Ja, genau wie so eine Cindy aus Marzahn sich also für Dicke irgendwie lustig macht oder so. Oder Assi, Ossi, genau. Etc., etc. Ich finde es halt im Grundsätzlichen nicht okay. Brudi, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Wir haben, glaube ich, sehr lange geredet.
Ich weiß auch nicht, wie lange.
Ja. Über eine Stunde auf jeden Fall. Und deswegen wünsche ich allen erstmal, dass sie gesund bleiben bzw. wieder werden. Und alle, die sich auf den Ramadan freuen, wünsche ich schon mal einen erfreulichen Ramadan. Und ja, von meiner Seite aus, ich bin weg. Ciao.
Passt auf euch auf, bleibt zu Hause, habt eine schöne Zeit. Inshallah versuchen wir euch die Zeit noch ein bisschen schöner zu machen, indem wir ab und zu nochmal reinkommen. Und segensreichen Ramadan, möge Allah eure Taten und euer Fasten annehmen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
So, wer hat das jetzt gerade gesprochen? Peace.